Ich habe drei Brüder, die sind alle ziemlich fußballbegeistert und bei mir hat es dann nicht mehr so geklappt. Das heißt, ich werde heute nicht über Bayern München predigen, da muss ich alle Fußballfans enttäuschen. Aber jeder hat ja so die Dinge, die ihn interessieren und die Dinge, in denen er gut ist. Und von dem her passt das Thema heute auch besser zu dem, was mich interessiert, wie zu dem, was meine Brüder interessiert. Und zwar geht es heute um den kulturellen Weitblick und noch genauer um das Thema Fremd und doch zu Hause. Ich habe für euch ganz speziell die letzten Jahre ein Kulturstudium gemacht und habe keine Mühen gescheut, mich in fremde Nationen zu begeben und mal anzuschauen, wie es so an anderen Orten der Welt aussieht. Das habe ich natürlich nur ganz speziell für heute gemacht, damit ich ganz gut vorbereitet bin und aus einem guten Erfahrungsschatz schöpfen kann. Ja, es waren viele Jahre der harten Arbeit. Ich nehme euch ein bisschen mit um den Globus. Das ist gar nicht so weit weg von hier, das ist in der Republik Moldau, in einem kleinen Dorf. Und da sieht man, die Leute leben schon ganz anders wie hier. Ich möchte nicht darauf eingehen, dass die Leute natürlich auch ärmer sind wie wir. Das ist ein Punkt. Aber viele Dinge in der Kultur sind ganz anders wie bei uns. Man lebt noch viel mehr als Selbstversorger. Die Familie gilt sehr viel. Die Ehe wird sehr hoch geachtet und man hat durch die Verbindung zu der Natur und zu dem, was Gott einem schenkt, irgendwie noch ein anderes Verhältnis zu Gott, oder? Ihr seht da die Frau, die war gerade am Brunnen, um Wasser zu holen. Und ich denke, bei uns ist so das Verhältnis zum Wasser ein bisschen verloren gegangen. Wir machen den Hahn auf, Wasser kommt raus. Dort ist das nicht so. An einer Hochzeit sieht es dort ungefähr so aus. Dort wird der Tisch immer und immer voller gemacht mit Essen. Und wenn alle satt sind, gibt es noch mehr. Und nach Mitternacht werden die Reste von den Gästen in Tüten weggepackt und mit nach Hause genommen. Das reicht dann noch für die nächste Woche. Auch was Spannendes, Zäune streichen, sieht man in Osteuropa, in den ehemaligen kommunistischen Ländern noch sehr oft. Man zeigt mit dem schönen Zaun, hey, mir geht's gut, ich habe einen schönen Zaun, da wohne ich, meine Lieblingsfarbe ist grün und weiß. Aber das war schon auch immer wieder was sehr Spezielles, so eine Pflege von dem, was halt auch nach außen sichtbar ist. Wer von euch wischt am Samstag noch den Hof und die Straße? Mal Handzeichen. Es gibt noch ein paar. Wenn Gäste kommen, okay. So, für die Leute von euch, die nicht von hier kommen, am Samstag wird der Hof und die Straße geputzt. Ganz wichtig. Wenn man ganz, ganz konsequent ist, geht man sogar hin und öffnet den Straßenrost in der Straße. Und nimmt, da ist so ein kleiner Auffangbehälter drin, wo der ganze Schmutz sich drin auffängt. Dann nimmt man den auch raus und putzt den, dass ja alles schön sauber ist. Ja. Ist ja was Ähnliches wie den Zaun zu streichen. Eine Militärparade, auch in der Republik Moldau. Ich habe in Deutschland noch nie eine Militärparade gesehen. Liegt wahrscheinlich an unserer Geschichte. Aber in Moldau und in den östlichen Ländern werden noch die Raketen vorgeführt, wobei ich glaube, dass die meisten davon Attrappen waren. Ja, auch wieder in Moldau einfach das Verhältnis zur Natur, die Selbstversorgung, was sehr Anstrengendes, aber auch irgendwie was sehr Schönes und Natürliches. Das Bild ist für Helmut, das ist in der Türkei. Da haben wir eine kleine Expedition im Taurusgebirge gemacht Und meine Frau hat mich immer gewarnt, hey, wir kommen nicht mehr raus, wir verirren uns. Und ich habe dann gestern sogar, als ich so ein paar Bilder rausgesucht habe, ein Video gefunden, wo wir uns dann verfahren haben und ich dann so an die Nachwelt berichtet habe, falls das Video irgendwann gefunden wird, dass wir uns da wirklich ganz arg verfahren haben. Da habe ich meinen balinesischen Dress angezogen, das war auf Bali. Dort war ich vor 11 Jahren, ist es schon her. Da war ich 2 Monate lang dort und da gibt es auch spezielle Sachen. Was denkt ihr, was hier gerade aufgeführt wird oder was da stattfindet? Genau, ein Hahnenkampf. Ich habe euch von dem effektiven Kampf keine Bilder mitgebracht. Ich hatte Angst, dass irgendeiner von euch bei Greenpeace ist und mich dann da rauszehrt. Aber ich habe ja auch nicht aktiv mitgewirkt, sondern mir das nur angeschaut. Und zwar seht ihr jetzt die 2 Konkurrenten, die werden hochgehalten und dann können die Leute dafür ihre Wette, ihren Wettbetrag abgeben, oder? Und durch das Hochhalten sieht man, hey, wie stark ist der, wie viele Muskeln hat der, wie viel Kampfgewicht und so weiter. Auch auf Bali nicht nur eine Uniform für die Schule, sondern sogar ein Marschschritt, wo man in die Schule dann reinwandert. Wird unseren Schülern vielleicht auch mal ein bisschen gut tun, so ein bisschen mehr Zucht und Ordnung, das kann Jose aber vielleicht besser sagen oder besser beurteilen. Nein, kleiner Scherz, aber war doch sehr spannend, das dort zu sehen, wie das passiert. Jetzt in schöne Afrika, das ist ein Straßenmarkt in Dar es Salaam in Tansania. Und ich weiß nicht, wie der heute aussieht, aufgrund der Abstandsregeln, ob das noch genauso aussieht oder nicht. Für alle jüngeren Kinder unter euch, das waren noch Zeiten, da konnte man ohne Maske reisen. Könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber es gab die Zeiten. Auch in Afrika, dort habe ich mit ein paar Afrikanern oder in einem Dorf haben wir einen Workshop gemacht für die Wasserversorgung und wir haben dort die Bewässerung für Felder eingerichtet und ja, das war auch eine ganz coole Erfahrung, auch eine ganz andere spannende Kultur dort, schöne Tiere, die ich hier für euch begutachtet habe. Und nicht zu guter Letzt natürlich im Maghreb mit der typischen Tracht, als wir mehrere Wochen mit dem Kamel unterwegs waren. Nein, natürlich nicht. War nur ein touristischer Ausflug, irgendwie so eine Stunde auf dem Kamel reiten in den Plantage rein. Dort seht ihr auch noch den kleinen Elias. Da hat er noch dickere Fußbacken. Ganz süß. Noch ein Bild. Kleiner Austausch mit einem buddhistischen Mönch in Thailand. Und noch der Klassiker auf dem Elefantenrücken, ein bisschen durch die Wildnis streifen. Und keine Angst, ich zeige nicht noch viel mehr Bilder. Ich habe mir anfangs gedacht, ich zeige euch einfach irgendwie so eine Stunde lang Urlaubsfotos von mir und dann dachte ich, das kann ich nicht bringen. Eben hier der Klassiker auch nochmal, die feinen gedörrten und gebratenen Käfer, Maden und sonstiges Getier. Kann ich euch empfehlen, schmeckt echt lecker. Wobei ich glaube, dort keins gekostet habe. Genau. Kommen wir ein bisschen mehr ans Thema rein. Das war nur, um euch so ein bisschen zu beweisen, dass ich wirklich gut ins Thema eingearbeitet habe. Letzte Woche hat Helmut über das Thema lokale Kultur und Reichsgotteskultur gesprochen. Und er hat gesagt, jede Kultur hat antigöttliche oder dämonische Elemente, neutrale Elemente und Reichsgotteselemente. Und als ich vor über 10 Jahren am Reisen war und gerade als ich auf Bali war, da weiß ich noch, da haben die Leute ihre Kultur Gott hingelegt. Und ich dachte so, hey, zum Glück bin ich Deutsch, ich muss meine Kultur ja nicht hinlegen, weil wir haben ja so eine ganz tolle christliche Kultur. Und ich habe dann über die Zeit natürlich, als ich ein bisschen reifer und schlauer wurde, hat mir Gott dann schon gezeigt, hey, warte mal, bei euch gibt es auch genug Punkte, die nicht von Gott sind. Ich glaube, wir haben so nach außen hin vieles, was sehr christlich aussieht. Aber im Inneren musste ich gerade bei mir immer wieder feststellen, da gibt es vieles, was Gott nicht gefällt. Unser Stolz, unser Verhältnis zur Arbeit, zum Geld, das oft sehr, sehr zu wichtig ist. Ja? Arbeit ist uns ja so wichtig und Geld ist uns so wichtig und unser Hof und was wir so haben. Und oft denken wir vielleicht, dass wir auch unser Wohlstand verdient haben hier in Deutschland. Und ich glaube, dem ist nicht so. Natürlich hängt alles ein bisschen zusammen, aber das, was wir hier haben, ist auch ein Geschenk Gottes, dass wir über viele Jahrzehnte keinen Krieg haben und genug zu essen und zu trinken haben. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Eben Helmut hat gesprochen über die lokale Kultur und die Reichsgotteskultur. Und jetzt gehe ich davon aus, dass die meisten von euch Christen sind oder sich als Christen bezeichnen oder Christ werden wollen. Für die, die noch kein Christ sind von euch, herzliche Einladung, es gibt nichts Besseres. Und hier habe ich mal einen Vers aus der Bibel, aus dem 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also nun hatten wir alle so unsere lokale Kultur, da wo wir herkommen, was uns geprägt hat. Manche von uns kommen aus Amerika, aus Deutschland, aus Rumänien, aus der Schweiz, wo auch immer her. Jetzt werden wir aber Christ und jetzt passiert was ganz Spannendes. Und zwar seht ihr dort den Schmetterling, der aus dem Kokon rausgeschlüpft ist. Wer von euch fühlt sich so als Christ? Habt ihr alles Alte hinter euch gelassen? Oder kommt ihr euch oft noch so vor wie so eine kleine Raupe, die irgendwo rumrennt und versucht, an den Blättern satt zu werden? Oder seid ihr schon so ein schöner Schmetterling? Ich glaube, dass der Satan oft versucht, uns das Bild hier madig zu machen und sagt, hey, du hast dich noch nicht ganz verwandelt. Du bist noch irgendwo in so einem Zwischenprozess. Aber das Wort, was dort in der Bibel steht, das ist Wahrheit. Wenn wir unser Leben Jesus hinlegen, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir in der Taufe sagen, ich lasse mein altes Leben hinter mir, dann sind wir eine neue Kreatur geworden. Es ist kein rollender Prozess, sondern wir lassen in dem Moment den alten Menschen hinter uns. Aber trotzdem wissen wir alle, dass es da nicht mehr nur Friede, Freude, Eierkuchen gibt, wenn wir Christen sind. Wir befinden uns immer noch in einem Art Spannungsfeld und auf das will ich ein bisschen eingehen. Ich habe hier noch ein paar Verse aus der Bibel rausgesucht und zwar aus dem 1. Petrus 1, Vers 1. Da steht, es schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an die von Gott Erwählten, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben. Und zwar in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und in Bithynien. Bithynien, ja, ist ziemlich klein geschrieben hier, ich könnte es eigentlich auch dort lesen. Und dann weiter in Vers 14. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat, denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in, und jetzt habe ich das irgendwie dort abgeschnitten in der Folie, führt ein Leben in Gottes Furcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ich habe das rot unterstrichen, was mir hier wichtig war. Die als Fremde unter ihren Landsleuten leben. Wir sind nun von Gott Erwählte, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben. Ich weiß nicht, ob ich es zu kompliziert ausdrücke, aber ihr wurdet Christen, ihr habt euch zu Jesus bekannt Und in dem Moment werdet ihr eine neue Kreatur. Ihr werdet ein neuer Mensch mit einer neuen Kultur. Das heißt, plötzlich bin ich, Tom, als typischer Markgräfler, nicht mehr Tom, der typische Markgräfler, sondern ich bin Tom, der Christ, der im Markgräflerland wohnt. Und ich habe auf einmal so eine Spannung, die sich auftut, weil ich lebe ja dort, oder ich lebe hier in einer Kultur mit ein paar guten, ein paar schlechten, ein paar neutralen Dingen. Und jetzt gehe ich auf einmal mit Jesus und vom einen auf den anderen Tag habe ich eine neue Kultur angenommen. Ein Vers, der in die ähnliche Richtung geht, oder ein Abschnitt im Johannes 17, 14 bis 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Wie ich nicht von der Welt bin, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Um wen geht es hier? Es geht um uns Gläubige, dass wir nicht von der Welt sind, wie Jesus auch nicht von der Welt ist. Wir sind nicht von dieser Welt. Nun, lasst es uns mal praktisch werden lassen, in irgendeiner Form. Ich denke, es hört sich alles noch relativ abstrakt an, oder? Wir waren diese Raupe, durch unser Bekenntnis zu Jesus, durch die Taufe, durch das, dass wir unser Leben Jesus hinlegen, werden wir zum Schmetterling. Und jetzt haben wir zwei Optionen, wie wir uns verhalten können. Entweder wir können in die verweltlichte Haltung reinfallen oder in die pharisäische Haltung reinfallen. Schwieriges Wort für mich, Zungenbrecher. Und ihr müsst euch jetzt quasi entscheiden. Wollt ihr verweltlicht sein oder pharisäisch sein? Ganz kurz, was ist die verweltlichte Haltung? Innerlich ist sie egoistisch, es muss für mich stimmen. Äußerlich, mich beschäftigt, was in der Welt hip und modern ist. Verhältnis zum Sünder, Gleichgültigkeit zwischen mir und Menschen, die bewusst ohne Jesus leben. Ist kein Unterschied erkennbar. Zwischen mir und den Menschen, die bewusst ohne Jesus leben, ist kein Unterschied erkennbar. Verhältnis zur sündigen Welt, die Welt genießen und von ihr vereinnahmt. Quasi das Credo in der Welt und von der Welt. Das Ergebnis wäre dann Genuss des gottlosen Lebens, Ehre und Anerkennung bei den Menschen. Ihr merkt schon, irgendwie passt es nicht so ganz, oder? Wenn wir Christ werden oder Christ sind und eine verweltlichte Haltung einnehmen, dann klappt das irgendwie nicht ganz so, wenn wir dann sagen, wir sind in der Welt und von der Welt. Nee, irgendwie beißt sich das Ganze. Lasst uns mal die pharisäische Haltung anschauen. Egoistische Haltung im frommen Mantel. Äußerlich getrennt von der Welt, so wenig wie möglich mit der Welt zu tun haben, da sie mich beschmutzt. Nicht fromme Menschen werden von oben herab behandelt, man fühlt sich besser. Man ärgert sich über die Welt und distanziert sich von ihr. Von der Welt, nicht in der Welt. Das Ergebnis ist wirklich so ein typisches Lose-Lose. Weder Anerkennung bei Jesus, noch Genuss des gottlosen Lebens. Nur Ehre und Ansehen bei Menschen und wahrscheinlich auch nur bei einer kleinen Gruppe. So, welche der beiden Optionen wählt ihr? Keine, richtig. Ihr merkt schon, es gibt noch mehr. Hier noch so zwei schöne Bilder. Das wäre die verweltlichte Haltung quasi. Man geht so da rein, was hip und modern ist. Man genießt das Leben und macht sich keine Gedanken über morgen. Und die pharisäische Haltung, man ist so unter sich und will ja nichts mit der bösen Welt und den bösen Menschen zu tun haben. ihr habt schon gemerkt, eben das kann es nicht ganz sein. Hier ist die richtige Option, und zwar die Haltung Jesu. Innerlich von der sündigen Geisteshaltung und Wertvorstellung der Welt getrennt, keine sündige Tat. Äußerlich widerspiegelt Gott durch sein Leben, Jesus lebte vorbildlich. Verhältnis zum Sünder, sucht Kontakt zu Menschen, die ihn persönlich noch nicht kennen und liebt sie. Unterscheidet klar zwischen Sünder und Sünde. Verhältnis zur sündigen Welt. Jesus leidet daran, dass nicht alle Menschen sein Rettungsangebot kennen oder annehmen wollen. Er setzt sich für sie ein. In der Welt, nicht von der Welt. Ergebnisse: Nähe zu seinem Vater im Himmel, Ehre und Ansehen beim Vater. Und ich denke, das Ergebnis ist natürlich auch, da wir nicht alleine hier sitzen, dass wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sind, haben wir auch Unterstützung von unseren Geschwistern in der Gemeinde. Die Haltung Jesu ist eigentlich so die Kultur des Reiches Gottes oder die Reichsgotteskultur. Ich finde es so schön, wenn ich mir überlege, wie Jesus reagiert hat. Als er als Fremder in die Welt kam, hat er so cool und besonnen und liebevoll reagiert. Er hat nicht alles gleich gemacht und sich eingeschmeichelt und gesagt, hey, ich will jetzt nicht auffallen. Nein, er hat sich ganz klar abgegrenzt, aber hat die Leute trotzdem dort genommen, wo sie waren, und ist zu ihnen gekommen, wo sie damals, ja, an dem Punkt, wo sie waren. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Konntet ihr bis hierher folgen? Also die ersten beiden Optionen, die waren falsch. Die richtige Option war, dass wir, wenn wir Christen sind, die Haltung und die Kultur von Jesus übernehmen. Nicht in Perfektion im ersten Moment, aber in Leidenschaft. Es gibt ein gutes Beispiel in der Bibel. Ich dachte anfänglich so, jeder kennt natürlich die Geschichte von Josef, aber dann dachte ich, vielleicht gibt es auch Leute, die die Geschichte nicht präsent haben oder sie gar nicht kennen. Und deswegen habe ich relativ viele Folien gemacht, einfach mit Bildern. Ich habe gedacht, man kann sich das Ganze dann besser vorstellen. Und zwar geht es um eine Geschichte im Alten Testament. Die steht in 1. Mose 37 bis 50. Es geht um Josef. Er ist der Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Er hat 11 ältere Brüder und die mögen ihn gar nicht. Die sind komplett eifersüchtig auf ihn und die verkaufen ihn kurzerhand an ein paar Sklavenhändler und tränken seine Kleider dann im Blut, glaube ich, von einem Ziegenbock und sagen, er ist tot. Josef ist tot. Josef kommt dann nach Ägypten und wird dort an den Hof des Potiphar verkauft, als Sklave. Potiphar war Soldat oder glaube ich so eine Art Oberbefehlshaber beim König, also beim Pharao von Ägypten. Er machte Josef zu seinem Sklaven. Gott half Josef, gute Arbeit zu leisten. Also stellt euch mal kurz vor, ihr werdet in dieser Situation, ihr werdet hier im Markgräflerland, hättet 11 ältere Brüder, die mögen euch nicht, die verkaufen euch dann an Sklavenhändler, ihr kommt in ein fremdes Land und ihr werdet Sklave. Eine ziemlich bescheidene Situation, um es mal schön auszudrücken, oder? Potiphar sah, dass Gott Josef half. Er liebte und vertraute Josef. Er ernannte Josef zum Aufseher über alle seine Knechte. Josef kümmerte sich um alles, was Potiphar besaß. Auch Potiphars Frau mochte Josef. Sie wollte, dass Josef mit ihr schläft. Josef wusste aber, dass das nicht richtig war. Jetzt geht es nicht mehr weiter hier. Vielleicht ist die Batterie leer. Jetzt. Josef lief von ihr davon. Potiphas Frau war wütend. Sie erzählt ihrem Mann Lügen über Josef. Sie behauptet, dass Josef versucht hatte, sie zu küssen oder noch mehr. Potiphar glaubte es seiner Frau. Potiphar wird dann zornig, logischerweise auf Josef, und lässt Josef ins Gefängnis werfen. Wir sehen so ein Auf und Ab. Erst kommt er dort nach Ägypten, wird Sklave, macht eigentlich so ein bisschen einen Aufstieg am Hof von Potiphar. Dann wird er aber verraten und kommt ins Gefängnis. Zwei Diener des Pharao waren zusammen mit Josef im Gefängnis. Sie erzählten Josef, was sie geträumt hatten. Josef sagte ihnen, was ihre Träume bedeuteten. Ein Diener wurde getötet, der andere wurde aus dem Gefängnis freigelassen. Josef musste 2 Jahre im Gefängnis bleiben. Mega krass, oder? Er kommt ins Gefängnis und wir denken doch immer so, wenn, oder oft hört man, hey, das war ein verschwendetes Jahr oder sowas. Aber da merkt man wieder, sowas gibt es bei Gott gar nicht. Bei Gott gibt es auch, oder wenn wir mit Gott gehen, gibt es auch Momente, wo wir denken, hey, was passiert jetzt? Wir sitzen im Gefängnis oder wir haben große Probleme oder wir haben große Herausforderungen, die eigentlich im ersten Moment gar nicht cool aussehen. Nach einer Zeit oder nach den 2 Jahren hatte der Pharao einige Träume, die er nicht verstand. Keiner konnte ihm sagen, was sie bedeuteten. Da erinnerte sich der Diener an Josef. Er erzählte dem Pharao von ihm. Er sagte, Josef würde die Träume verstehen. Der Pharao ließ Josef holen. Josef erklärte, dass Gott ihm mitgeteilt hatte, was die Träume bedeuteten. Er sagte, die Ägypter würden 7 Jahre lang mehr zu essen haben, als sie brauchen. Dann würde eine Hungersnot kommen. 7 Jahre lang würde nichts wachsen. Josef sagte, die Leute müssten Vorräte anlegen, damit sie auch während der Hungersnot zu essen hatten. Der Pharao glaubte Josef. Er machte Josef zu einem Führer des Volkes. Die Menschen taten, was Josef ihnen gebot. Sie legten Vorräte für 7 Jahre an. Nach 7 Jahren kam die Hungersnot, es wuchs nichts. Die Menschen gingen zu Josef, um Getreide zu kaufen. So hatten sie genug zu essen. Sie waren froh, dass sie auf Josef gehört hatten. Die Geschichte geht dann noch weiter. Schlussendlich greift die Hungersnot um die ganze Welt. Später kommen dann auch 10 Brüder von Josef nach Ägypten, um Essen zu kaufen. Den Jüngsten lassen sie zu Hause. Josef erkennt seine Brüder, sie erkennen ihn nicht. Und Josef testet sie erstmal ein bisschen. Er sagt nicht sofort, hey, ich bin's Josef, sondern lässt sie so ein kleines bisschen reinlaufen, aber auf eine coole Art und Weise. Sprich, er vergibt ihnen. Und schlussendlich kommt dann auch die ganze Familie, inklusive Jakob, also dem Vater, nach Ägypten. Das mache ich noch nicht. Du denkst jetzt vielleicht, hey, was hat die Geschichte mit mir zu tun? Beziehungsweise die meisten von euch kennen die Geschichte, ja? Und das ist schon so lange her und was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Aber eigentlich ist es ziemlich eine starke Parallele zu unserem Leben. Weil als wir Christen wurden, wurden wir quasi wie mit den Sklavenhändlern, also, nee, das mit dem Sklavenhändler passt nicht so ganz, aber wir kommen in ein fremdes Land rein. Auf einmal sind wir fremd und wir haben eine andere Kultur, eine andere Herkunft, wo wir herkommen. Und jetzt ist es an uns, wie verhalten wir uns? Josef kommt dann dort zum Potiphar und man hat so das Gefühl, er macht das Beste draus. Er lässt sich von Gott leiten, er wird gesegnet bei dem, was er macht und er erhält sogar Anerkennung dort von den Menschen, die um ihn rum sind. Als er versucht wird, von der Frau des Potiphar, da geht er nicht auf die Kultur dort ein oder lässt sich irgendwie weichkochen, einen Schritt in die falsche Richtung zu machen, sondern er sagt, nein, ich habe Gott als meinen Vater, ich habe meine Werte, ich habe das Wissen von dem, was gut ist, und ich mach das jetzt nicht. Als er im Gefängnis ist, wird er nicht bitter. Er hält an Gott fest, er deutet Träume, er macht den Anschein, als ist er immer noch voll in Kontakt mit Gott. Und als seine Brüder kommen, da wischt er ihnen nichts aus, er nimmt sie ihnen nicht mehr böse. Und ich denke, es gibt so viel, was wir da von Josef mitnehmen können. Er wurde in eine andere Kultur deportiert. Josef hält an der Beziehung zu Gott fest und lässt sich durch ihn leiten. Er widersteht Ehebruch, Versuchung. Er geht durch die höchsten Höhen. Er wird zum höchsten Berater vom Potiphar, geht dann ins Gefängnis, kommt nachher wieder nach oben. Aber das wusste er ja in der Zeit im Gefängnis auch nicht. Er bleibt seiner Kultur, seinem Gott in allem treu und wird reich belohnt. Er hält an den richtigen Prinzipien, auch in großen Schwierigkeiten fest. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Von welcher Kultur lässt du dich leiten? Von was lässt du dich beeinflussen? Nimmst du die Sachen an, die hip sind, damit du nicht auffällst? Oder distanzierst du dich sogar von der Welt, damit du nicht beschmutzt wirst? Beides ist falsch. Beides ist eine Extreme, die wir nicht eingehen sollten. Gehen wir weiter zum größten Vorbild, beziehungsweise ja, zu dem, von dem wir am besten lernen können, und zwar zu Jesus. Wir lesen im Johannes 8, Vers 2. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich finde das so gut. Und ich glaube, die meisten von euch kennen diesen Abschnitt, diese Verse. Aber lasst uns das wirklich nochmal verinnerlichen. Was für eine Verbindung oder was für eine Beziehung, was für eine Kultur Jesus einnimmt. Er ist in der Welt, er wird dann auch von den Pharisäern da versucht, dass er vielleicht einen Fehler macht, aber er unterscheidet ganz klar zwischen der Sünde, die die Frau gemacht hat, und zwischen ihr als Sünderin. Und er liebt sie. Er ist ihr gnädig. Und wie oft haben wir selbst eine Kultur der Verachtung oder wo wir andere richten? Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht richten, wir sind nicht zum Richten hier. Wie sieht unsere Kultur aus? Im Alltag, beim Job, in der Schule, bei dem, was wir machen, in der Familie oder auch hier in der Gemeinde. Wie verhalten wir uns? Philipper 2, Vers 1 bis 11, 2, 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Gibt es das bei uns? Gibt es Ermahnung in Christus? Lassen wir überhaupt Ermahnung zu bei uns? Oder wenn jemand kommt und was zu uns sagt, sagen wir gleich: Hey, du hast mir gar nichts zu sagen, ist ja oft eine Kultur, die wir oft heutzutage einnehmen, individualistisch. Keiner hat irgendwie Einfluss auf uns, wir wissen am besten selbst, wie wir uns verhalten. Aber da steht doch im Wort Gottes, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Ich denke, das ist keine Ermahnung von oben herab mit dem Hammer auf den Kopf, sondern Ermahnung in Christus, das heißt in Liebe, in Demut, in Wertschätzung. Und dann geht es weiter, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Ich finde, das sind Verse, wenn ich die lese, ich husch da oft so über die ganzen Details. Aber ich will uns wirklich vor Augen führen, dass das an uns gerichtet ist und gerade in der Zeit, in der wir sind, die so spannungsgeladen ist und wo viele von uns auch herausgefordert sind, Angst haben, dann steht oft Zwietracht, auch in der Gemeinde. Da wollen wir uns nichts mehr gegenseitig sagen lassen und wir driften irgendwie auseinander. Aber wir sollen eines Sinnes sein. Wir sollen die gleiche Liebe haben. Wir sollen einmütig und auf das eine bedacht sein. Es heißt dann weiter im Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ich glaube, als die Corona-Pandemie so losging, hat man ganz klar gesehen, dass das eigentlich in unserer Kultur nicht so ist. Das Klopapier war sofort ausverkauft. Widerspricht ja dem hier voll und ganz, oder? Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Sind wir Deutschen wirklich so christlich? In allem, was wir machen? Ich denke nicht. Ich denke, jede Kultur hat eben ihre Dinge. Lustig, oder, mit dem Klopapier. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich daheim einzubunkern mit Klopapier, aber es gibt Leute, die hatten da richtig Angst, dass sie Zeitungen benutzen müssen demnächst. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und das ist genau das, was ich eigentlich vorhin mit der Tabelle andeuten wollte. Die richtige Option ist, wenn wir uns so verhalten, wie es Jesus uns vorgelebt hat. Denn es soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er wurde fremd in dieser Welt, er wurde ein Fremdling, er wurde ein Ausländer in einer fremden Kultur. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es ist relativ viel Text und ich will einfach, dass wir aufpassen, dass wir eben nicht so drüber hinweghuschen. Wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt oder durch die Woche, lest euch nochmal durch Philipper 2 von Vers 1 ab. Es ist einfach die Ermutigung, dass wir leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat, der genau wie wir, als wir uns für das Leben mit Jesus entschieden haben, wurde er mit seiner Geburt her auf der Welt oder in die Welt rein, wurde er in eine fremde Kultur hineingesetzt. Wie können wir in dem Spannungsfeld leben? Ich glaube, das hat uns jetzt schon ein bisschen geholfen, was wir da gelesen haben. Und ich habe mir dann so weiter überlegt und mir kamen wirklich nur so ganz simple Aussagen, die mir eigentlich fast zu simpel vorgekommen sind, aber mir ist dann gestern Nacht nichts Besseres mehr eingefallen. Täglich mit Gott in Verbindung sein, aus seiner Kraft leben. Nehmt ihr euch jeden Tag Zeit, mit Gott zu sprechen, aus seinem Wort zu lesen, zu beten, auf ihn zu hören? Ich nehme es mir persönlich viel zu wenig. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich nicht von der Kraftquelle, wenn ich dort nicht andocke, wenn ich nicht an die Tankstelle ranfahre, dann ist klar, dass mein Tank irgendwann leer ist. Gemeinsam als Gemeinde vorwärts gehen und uns gegenseitig ermutigen. Du bist nicht allein. Und ich fand es so gut, das hat Helmut auch letzte Woche gesagt, das Ermutigen, das fehlt oft bei uns. Und das ist was, wo wir uns ein großes Stück von der amerikanischen Kultur abschneiden können. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Da, wo wir gerade sind, egal um was es geht, ob es bei der Arbeit, ob es Probleme in der Familie sind oder wenn uns etwas in der Gemeinde stört, lasst uns gegenseitig ermutigen. Es ist so wichtig, dass wir nicht uns gegenseitig auf der Strecke lassen. Wann habt ihr das letzte Mal jemanden in eurer Familie oder jemanden hier in der Gemeinde ermutigt und zum Beispiel zum Eugen gesagt, hey Eugen, gut, dass du da bist. Schön, dass du deine Zeit für uns gibst. Oder zum Josua, hey, so schön, dich zu sehen. Und ich habe es mir gestern Abend gedacht, ich freue mich eigentlich hier vorne zu stehen und euch zu sehen. In all der Verschiedenheit, wie uns Gott hier zusammengewürfelt hat heute Morgen. Es ist so gut. Und wie oft vergesse aber auch ich zu sagen, hey, Caroline, ich habe dich gern. So schön, dass du da bist. Lass uns das wieder neu machen und uns gegenseitig ermutigen. Natürlich machen wir das aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt uns die Power, das wirklich in die Tat umzusetzen. Und wenn wir wirklich merken, dass wir das nicht selber schaffen und das wird jeden Tag der Fall sein, dann lasst uns Gott bitten, dass er uns seinen Geist wieder ganz neu gibt. Lasst uns nicht entmutigt sein. Auch in schwierigen Zeiten, auch in diesem Jahr, wo für viele eine Durststrecke ist, wo für viele ganz anstrengend ist und herausfordernd. In unserer Schwachheit ist Gott stark. Und in unserer Schwachheit hat er uns auch zusammengestellt. Ich finde, das kommt mir immer wieder. Das ist mein altes Thema. Wir sind nicht allein. Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde. Lasst uns wirklich gemeinsam auf dem Weg sein. Jetzt ist die Batterie bald leer, ich muss aufhören. Ich habe, glaube ich, nur noch 2 Folien. Zu guter Letzt sind wir aber auch noch Botschafter. Im 2. Korinther 5, Vers 20 steht, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir sind nicht nur hierher gesetzt in die fremde Kultur, um jetzt unser eigenes Süppchen hier zu kochen, sondern wir sind hier, um gemeinsam Salz und Licht zu sein in der Welt, um gemeinsam die zerbrochenen Herzen sind, auch zu Jesus zu holen und sagen, hey, Jesus ist es, der dir helfen kann in deinem Leben. Und er liebt dich und er hat alles für dich gemacht. Er hat sein Leben für dich gegeben. Folge ihm nach. Und das kann keiner von uns alleine, das können wir nur zusammen. Ich finde das so genial. Zum Schluss noch ein paar Fragen. In welchem Bereich deines Lebens gelingt es dir, nach der Haltung Jesu, der Reichsgotteskultur zu leben? Wie kannst du diese positiven Gebiete weiter verstärken? In welchem Bereich neigst du zur verweltlichten Haltung, in welcher zur pharisäischen Haltung? Welchen konkreten Bereich möchtest du verändern, um mehr nach der Haltung Jesu zu leben? Wer könnte dir dabei helfen? Ich denke, dass wir hier füreinander da sind, das ist ganz klar. Und wenn du auch Punkte hast, die du Jesus hinlegen möchtest und wo du mehr wie Jesus sein willst, dann komm zu jemandem, komm zu deinem Kleingruppenleiter, komm zu den Ältesten, komm zu mir oder jemanden, den du kennst in der Gemeinde und dem du vertraust. Bist du dir bewusst, dass du ein Botschafter an der Stelle von Jesus bist? Wie lebst du als Botschafter? Suchst du immer wieder die Nähe zum König deines Landes? Gehorchst du seinen Anweisungen? Gibt es Zeiten in deinem Leben, die das Reich Gottes nicht widerspiegeln? Was müsstest du mit Gottes Hilfe ändern? Viele Fragen zum Schluss. Ich möchte noch mal ganz kurz abschließen, das Thema. Wir sind als Christen in einer fremden Kultur. Und das beste Beispiel, wie wir hier leben können und wie wir uns verhalten sollen, hat uns Jesus gezeigt. Wir sind ja hierher gesetzt, um Licht zu sein, um Botschafter zu sein, um miteinander am Reich Gottes zu bauen. Und es ist mir zum Schluss nochmal ganz wichtig, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen, weil das ist so der Trick des Teufels, der kommt dann und sagt, hey, aber das ist doch blöd und der hat das gesagt und den mag ich nicht und das ist nicht gut. Es mag Dinge geben, die uns stören, in der Gemeinde zum Beispiel, aber da dürfen wir vergeben, einander Vergebung zusprechen, Dinge aussprechen und gemeinsam auch in dieser herausfordernden Zeit vorwärts gehen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, großes Thema, das wir behandeln. Und ich habe heute versucht, über Fremd und doch zu Hause zu sprechen. Ich habe es nur ansatzweise wahrscheinlich rübergebracht, Jesus. Aber wir wollen einfach das eine mitnehmen. Und zwar, dass deine Kultur und dein Leben unser Vorbild sein soll. Und dass wir so leben wie du, das ist unser Wunsch. Bitte hilf uns allen dabei, dass wir diese Stellung in der Welt einnehmen. Nicht alleine, sondern gemeinsam als Geschwister, die füreinander da sind. Hilf uns, auch in der Zeit, wo wir uns öfters etwas ferner sind, wieder zusammenzurücken und ein Herz und eine Seele zu sein, ein Leib zu sein, auch wenn wir im Gottesdienst ein bisschen Abstand haben, sind wir doch eins. Und dafür danken wir dir, Jesus, für dein Leben, für dein Vorbild und dass wir dir nachfolgen dürfen. Hilf uns dabei. Amen.